Die Presse.
Die EU-Wahl ist geschlagen. Und während die österreichischen Parteien bereits auf die nächste Wahl im Herbst schielen, beginnt im EU-Parlament erst die eigentliche Arbeit. Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören, was wichtig ist. Ich habe Oliver Grimm, den Brüssel-Korrespondenten der Presse, um seine Analyse der europaweiten Wahl gebeten. Hallo Oliver.
Hallo.
Oliver, die FPÖ, das Rassemblement National, die AfD in Deutschland, die Fratelli d'Italia in Italien. In vielen Ländern haben wir einen ordentlichen Wahlerfolg für rechte Parteien gesehen. Würdest du sagen, dass Europa nach rechts gerückt ist?
Ja, das ist ja auch in den Ergebnissen durchaus abzulesen, wobei ich einwerfen würde, dass dieser Ruck nach rechts ja schon seit einigen Jahren im Gange ist. Also ich denke nicht, dass, wenn man jetzt sozusagen vielleicht ein bisschen die Metapher eines Gletschers oder so verwenden wollte, der irgendwo abbricht, dann ist es ja jetzt nicht so, dass wir plötzlich einen riesigen Felssturz haben oder einen Eisbruch oder so, sondern das ist ja etwas, das schon seit einigen Jahren sich sowohl auf einzelstaatlicher, nationaler Ebene abzeichnet, als auch bei Europawahlen.
Gleichzeitig sieht man in anderen Ländern aber auch die gegenteilige Verschiebung. Also zum Beispiel hatte die Linkspartei in Finnland 10% Zuwachs, in Schweden gab es ein deutliches Plus für die Grünen. Ist diese Wahl vielleicht jetzt doch nicht so eindeutig Europas Trump-Moment, wie Politico getitelt hat?
Naja, es steht mir fern, die Kollegen von Politico zu kritisieren, aber ich hätte diesen Titel nicht gewählt. Ich fand den auch ein wenig befremdlich. Ich verstehe aber, dass natürlich Politiker immer wieder politische Sachverhalte in Europa irgendwie auch durch sein amerikanisches Prisma sehen muss. Ja, ursprünglich auch ein amerikanisches Unternehmen. Aber wir haben es ja eigentlich streng genommen mit 27 nationalen Wahlen zu tun gehabt. Oder hier in Belgien, wo ich lebe, ja eigentlich dann nochmal mit 3 verschiedenen, weil in der Wallonie, in Flandern und in der Hauptstadtregion Brüssel auch sehr eigenmächtige politische Dynamiken laufen. Also die Vorstellung, dass das irgendwie ein riesiges europäisches Wahlspektakel war, das quasi irgendwie nach einer einheitlichen Partitur irgendwie abgelaufen wäre, das entspricht nicht den Tatsachen. Und diese punktuellen Wahlerfolge, die du erwähnt hast in Schweden und Finnland, die würde ich eher auf innenpolitische Dynamiken zurückführen.
Stärkste Kraft ist weiterhin die EVP geblieben, gemeinsam mit den weiteren sogenannten Mitte-Fraktionen, also gemeinsam mit den Sozialdemokraten und den Liberalen, werden sie eben jetzt auch weiter die Mehrheit im Europaparlament haben. Ist das Ergebnis unterm Strich also vielleicht gar nicht so folgenreich? Bleibt eigentlich vielleicht viel beim Alten?
Naja, ich meine, jede Wahl hat Folgen. Wenn man sich erwartet hat, dass diese Wahl hier so einen totalen Umsturz nach sich zieht, dann wird man natürlich von den Fakten korrigiert werden. Den großen Umsturz gibt es nicht. Was man schon sieht, ist diese Mitte-Front sozusagen, diese zentristische Front aus Volkspartei, Sozialdemokraten und Liberalen, die hat natürlich weiterhin eine Mehrheit. Das sind, glaube ich, so um die 407, 405, 408 Mandate von 720. Das komplette Endergebnis haben wir noch nicht und das wird sicher alles in den nächsten Tagen auch noch verschieben, wenn diverse fraktionslose und noch nicht zuordnbare Abgeordnete sich halt auch einem Club anschließen. Ja. Was man aber schon sieht, ist, dass diese Mehrheit brüchiger ist, vor allem weil zwischen den Sozialdemokraten und der Europäischen Volkspartei ein ziemlich tiefer Graben besteht. Ich habe mir heute angehört eine Diskussion der Generalsekretäre der 4 Parteienfamilien, also der 3 genannten plus der Grünen. Und wenn man gesehen hat, wie da also zum Beispiel der EVP-Generalsekretär eigentlich aus einer, muss ich fast sagen, sehr arroganten Position heraus den anderen irgendwie die Leviten gelesen hat und erklärt hat, dass sie sozusagen alles richtig gemacht haben und klarer Sieger sind und die anderen sich jetzt sozusagen Habt Acht anzustellen haben bei der EVP, dann glaube ich, verheißt das nichts Gutes für die, wenn man so sagen will, Koalitionsverhandlungen in den nächsten Tagen. Also es wird ja keine Regierungskoalition gebildet, aber diese Parteien müssen im Parlament irgendwie ein Arbeitsabkommen treffen und ich verspüre bei der EVP momentan noch, sagen wir mal so, nicht die nötige Demut, die man, glaube ich, in solche Verhandlungen mitbringen müsste.
Was sich auch noch weisen wird, ist, wer der oder die nächste Kommissionspräsidentin wird. Dass die EVP jetzt aber weiterhin stärkste Fraktion bleibt, müsste ja eigentlich eine Stärkung von Ursula von der Leyens Kandidatur für eine zweite Amtszeit bedeuten.
Ja, zweifellos ist sie ja da natürlich auch Favoritin. Sie war die Spitzenkandidatin der Europäischen Volkspartei. Die ist ja auch mit klarem Abstand von irgendwie knapp 188, 190 Sitzen vor 139 oder so der Sozialdemokraten Erste geworden. Also da hat man natürlich den Anspruch darauf, vorzuschlagen, wer Kommissionspräsident oder Präsidentin wird. Der erste Vorschlag wird natürlich auch Frau von der Leyen sein, aber daraus rührt kein Automatismus. Ich würde schon sagen, die nächste Kommission wird wieder mal von jemandem von der Europäischen Volkspartei geführt werden, aber es ist definitiv keine gemähte Wiese, wie der geborene Wiener sozusagen pflegt. Da gibt es einige Hindernisse auf dem Weg dorthin für sie.
Was sind denn diese Hindernisse?
Also die Ursula von der Leyen muss zunächst einmal vorgeschlagen werden vom Europäischen Rat als Kandidatin für den Kommissionschefposten. Da sehe ich nicht so große Probleme, denn dort bedarf es nur einer normalen Mehrheit. Also es braucht keine Einstimmigkeit. Und selbst wenn der Viktor Orban und Robert Fico in der Slowakei sie ablehnen, also das war ja schon einmal so, dass sie auch Jean-Claude Juncker, ihr Vorgänger, ja auch nicht die Zustimmung von Großbritannien und Ungarn hatte und trotzdem wurde er Kommissionspräsident. Ihr größeres Problem liegt im Europaparlament. Das Europaparlament muss ja den Kandidaten für die Kommissionsspitze bestätigen. Da braucht es eine Mehrheit und die sieht momentan nur auf dem Papier klar aus. Also EVP, Sozialdemokraten und Liberale, die klassische große pro-europäische Zentrumsfront, die bisher eigentlich immer die Geschicke gelenkt hat im Europaparlament und auch, also was die anderen wichtigen Schlüsselfunktionen in der EU betrifft, die haben an sich eben eine klare Mehrheit im Parlament von 400 irgendwas Sitzen. Nur ist halt die Frage, ob die alle Ursula von der Leyen gut finden. Und da gibt es vor allem bei den Sozialdemokraten enorme Widerstände. Und es gibt auch in der EVP mehrere Abgeordnete, die schon vor der Wahl gesagt haben, sie werden definitiv nicht für sie stimmen. Also zum Beispiel die französische Delegation, Les Républicains, die haben schon vor 5 Jahren nicht für sie gestimmt und die haben jetzt auch schon vorab gesagt, eine Stimme für sie ist eine Stimme gegen von der Leyen. Mhm. Weil da noch ein Thema, wenn ich das noch hinzufügen darf, eines ist reingegrätscht durch die französischen Neuwahlen, die Präsident Macron ausgerufen hat, wird das alles komplizierter, weil da ist der erste Durchgang am 30. Juni und 2 Tage vorher wäre aber ein europäischer Rat, also ein Gipfel, wo eigentlich die Staats- und Regierungschefs ihr Personalpaket ausschnapsen wollten, / sollten. Und ich weiß nicht, ob der Macron wahnsinnig erpicht darauf ist, 2 Tage vor der Wahl seinen europaskeptischen Gegnern, ich weiß nicht, zum Beispiel die Kandidatin von der Leyen irgendwie auf dem Tablett zu servieren. Also das kompliziert die Dinge ein wenig. Und naja, da gibt es einen Wahldurchgang. Wenn sie da die Mehrheit nicht bekommt, dann muss der Europäische Rat jemanden anderen vorschlagen. Und es war schon vor 5 Jahren wirklich, wirklich knapp. Das waren nur 9 Stimmen Überhang, den sie hatte. Also anders ausgedrückt, wenn 5 Abgeordnete statt Nein Ja gestimmt hätten, dann beziehungsweise statt Ja Nein, dann wäre es nicht geworden.
Hm. Was lässt sich denn schon einschätzen, was dieses Wahlergebnis jetzt für die inhaltlichen Projekte oder die inhaltliche Ausrichtung der EU bedeutet? Also es gab ja auch zuletzt europapolitisch Dinge, die sehr umstritten waren, etwa die Unterstützung für die Ukraine oder auch der Green Deal. Kann man da schon sagen, was jetzt dieses Wahlergebnis für diese Vorhaben bedeutet?
Ja, gehen wir es der Reihe nach durch. Ich glaube, die Unterstützung für die Ukraine ist nicht in Frage gestellt, denn selbst bei den Parteien, die rechts der EVP sind, allen voran zum Beispiel die Fratelli d'Italia, die Partei der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die sehr, sehr pro-ukrainisch unterstützt diese Linie, die Ukraine zu stärken gegen die russische Aggression voll und ganz und zum Teil ja auch viel überzeugender, als das manche sonst sehr pro-europäisch gesinnte Parteien und Regierungen tun. Was den Green Deal betrifft, ich glaube, das wird sehr spannend, weil der natürlich vor einem Jahr eigentlich schon von der EVP genutzt wurde, um ein bisschen einen Widerstand zu organisieren. Also ich weiß noch, der Manfred Weber hat da vor einem Jahr plötzlich so eine Rede gehalten im Parlament bei so einer Aussprache mit der von der Leyen, wo er gesagt hat, ja, und das nächste Jahr muss das Jahr der Verwaltungsvereinfachung werden und so weiter und so fort. Ja. Das war lange, bevor die Bauernproteste waren und bevor wir irgendwie da groß drüber geschrieben haben, dass der European Green Deal möglicherweise geschwächt wird. Das wird natürlich sehr spannend. Da gibt es sehr viele Gesetzesakte, die sehr vielen Leuten oder Interessengruppen missfallen, die bei der EVP ein offenes Ohr finden. Das fängt bei den Landwirten an und hört bei Industriellen auf. Und man wird sich ansehen müssen, wie diese Gesetze, die großteils ja beschlossen wurden, wenn auch abgeschwächt, jetzt dann umgesetzt werden. Viele davon sind ja zum Beispiel Richtlinien. Das heißt, das muss in Mitgliedstaaten, von den Mitgliedstaaten in nationales Recht übertragen werden. Und die Kommission müsste eigentlich darauf schauen, dass das halt auch ordnungsgemäß passiert. Ich glaube, das wird ein Schlüsselpunkt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich noch ambitioniertere Klimaziele setzen wird in den nächsten 5 Jahren. Das ist ausgeschlossen.
Wir haben es am Anfang schon kurz gestreift. Im Vorfeld wurde viel über diese diversen rechten Fraktionen berichtet. Also die Idee, wo auch die österreichische FPÖ dazugehört. Dann gibt es die europäischen Konservativen, das sind die Fratelli d'Italia dabei. Und es gibt viele Fraktionslose. Da sind jetzt auch neue dazugekommen. Wie werden sich diese Fraktionen vielleicht auch verändern jetzt nach der Wahl? Wird sich da was tun oder werden die vielleicht sogar auch alle eine intensivere Zusammenarbeit bewerkstelligen?
Also meine Hypothese ist, dass diese beiden Rechtsfraktionen bestehen bleiben und gestärkt werden, deutlich. Auch wenn jetzt im primären Wahlergebnis die Idee, also die Identität und Demokratie, wo die FPÖ dabei ist und wo die Partei von Marine Le Pen ganz klar die stärkste Partei ist, die haben jetzt, glaube ich, 30 oder 31 Abgeordnete, die sind auch im Parlament die größte. Also keine andere Partei im Europaparlament hat so viele Abgeordnete. Die ist also eine richtig mächtige politische Maschine jetzt. Ja. Die haben zwar nominell verloren gegenüber dem letzten Mal, aber das ist ein Trugbild. Das liegt einfach daran, dass die AfD ausgeschlossen wurde kurzfristig. Und die AfD wird zurückkehren, da bin ich sicher. Die haben heute den Maximilian Krah selber ausgeschlossen, der ja mit seiner, sagen wir es mal so, befremdlichen Aussage darüber, dass nicht jeder SS-Angehörige automatisch ein Verbrecher gewesen sei, ja sich ziemlich selber in den Fuß geschossen hat. Der ist aus der AfD-Delegation ausgeschlossen. Der darf zwar ins Europaparlament natürlich kommen als Mandatar, wird aber halt in keinem Club sein. Und so hatten wir jetzt, glaube ich, 14 AfD-Abgeordnete, die sagen, hey, liebe Idee, Freunde, es war nur dieses schwarze Schaf, nehmt uns wieder auf. Naja, wenn die 14 dazukommen, dann ist die Idee schon signifikant gestärkt. Und dann ist noch die Frage, was machen die 10 Abgeordneten der Fidesz, also der Partei des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban? Da wäre meine Hypothese eher, und ich habe das auch in einer Analyse für die Presse im Dienstagsblatt jetzt so geschrieben, meine These wäre eher, dass es für den Orban mehr Sinn ergibt, wenn er sich der EKR anschließt, also der Fraktion, wo die Meloni drin ist. Weil in der Fraktion ist die Partei der Meloni momentan noch und es ist auch drinnen die Partei, also die ODS, die Partei des tschechischen Regierungschefs Petr Fiala. Und damit hätte man eine Konstellation, wo man einerseits 3 Mitglieder im Europäischen Rat hat, 3 von 27, die zur EKR gehören und gleichzeitig auch eine richtig große Fraktion im Europaparlament haben. Also ich habe mal da gerechnet, die würden die Liberalen überholen, wenn die Fidesz zu ihnen dazu stößt und wären dann die drittgrößte Fraktion hinter der Volkspartei und den Sozialdemokraten. Das gab es noch nie. Und das ergibt natürlich politische Gestaltungsmöglichkeiten.
Mhm. Du hast es vorhin auch schon erwähnt und das war auch im Vorfeld dieser Wahl groß diskutiert, dass es ja eben nicht wirklich eine europaweite Wahl ist, sondern eben 27 nationale Wahlkämpfe stattgefunden haben. Hast du dich jetzt während dieser ganzen Wahl manchmal gefragt, ob das alles ganz anders gekommen wäre, wenn es eben eine solche Wahl gegeben hätte und jetzt eben vielleicht auch ein anderes Ergebnis?
Eigentlich nicht, aber ich finde generell, das ist natürlich eine ein springender Punkt, den du hier aufbringst. Es ist ja eben keine Europawahl, sondern es ist eine am selben Tag stattfindende Denkzettelwahl für 27 Regierungen. Mehr oder minder, überspitzt gesagt. Und wenn man daraus wirklich eine Europawahl machen wollte, dann müsste man ein einheitliches Wahlrecht schaffen, dann müsste man transnationale Listen schaffen, also sprich gemeinsame europäische Listen, wo dann du als Österreicherin und ich als Österreicher auch für Kandidaten aus anderen Ländern stimmen können, wenn wir finden, dass die unsere Interessen besser vertreten. Das würde auch diese Vorstellung, die ja sehr trügerisch ist, glaube ich, brechen, dass sozusagen unsere Leute da nach Brüssel gehen und dann uns irgendwie verteidigen, irgendwelche schlimmen Dinge von außen. Also ich persönlich fühle mich manchmal von bestimmten Abgeordneten aus anderen Ländern in meinen inhaltlichen Interessen wesentlich besser vertreten als von sämtlichen österreichischen Abgeordneten. Und es wäre eigentlich schön, wenn man in Europa auch so zu der Einstellung käme, dass man sagt, also in Österreich ist es mir ehrlich gesagt auch wurscht, ob ein Tiroler oder ein Burgenländischer oder ein Wiener keine Ahnung, Wirtschaftssprecher einer Partei tolle Ideen hat und dann eine gute Politik irgendwie auf den Weg bringt mit Hilfe der Bundesregierung. Ja, also ich will, dass die Lösungen gefunden werden und die auch sinnvoll sind. Und diese Art von Verständnis und Diskurs haben wir in Europa einfach überhaupt nicht. Und insofern ist das alle 5 Jahre natürlich ein bisschen bedauerlich. Die Brüsseler Blase hier feiert sich dann wahnsinnig ab. Also das wird ja dann auch so in einer Art Gala organisiert, der Wahlabend. Aber es ist natürlich fake. Ja? Also diese Vorstellung, dass da jetzt irgendwie europäische Identität zelebriert wird, das ist es einfach nicht. Das ist es leider einfach nicht. Und wenn die EU nicht sich dazu bereit erklärt zu sagen, hey, wir machen wirklich eine europäische Wahl daraus, dann wird das auch immer so bleiben.
Daran anschließend noch ist sogar noch vor der Wahl bei Politico ein Kommentar erschienen, der wirklich sehr überspitzt formuliert gemeint hat, diese EU-Wahl ist sogar eine demokratische Farce, weil auch wegen der Rolle, die das Parlament im Gesetzgebungsprozess der EU hat, also nämlich nicht die prominenteste Rolle. Das Parlament kostet sehr viel Geld und diese Wahlen werden eben im nationalen Zusammenhang nur so als eine Art Stimmungsbarometer verwendet. Kannst du mit diesen Kritikpunkten etwas anfangen?
Ja, sehr viel sogar. Also ich fand den Artikel sehr inspirierend und ich weiß auch, dass manches davon überzogen formuliert wäre. Also ich finde zum Beispiel nicht, dass es ratsam ist, nicht wählen zu gehen. Ja, selbst wenn man die Wahl für nicht sehr bedeutsam hält oder meint, dass das Gremium, das dann gewählt wird, nur begrenzt ist in seinen Handlungsfähigkeiten, sollte man trotzdem immer wählen gehen. Ja, ich kenne den Autor auch persönlich sehr gut, den Matthew Karnitschnik. Das ist ein halber Österreicher und ein sehr schlauer, umgänglicher Mensch, der aber auch mit einer amerikanischen Kaltschnäuzigkeit und Coolness an die Dinge rangeht und diesem sehr oft sehr selbstreferenziellen und sehr selbstgerechten Brüsseler Zirkus hier den Spiegel vorhält und sagt, Leute, ihr macht euch selber lächerlich mit euren hochtrabenden Erklärungen, ja. Und ihr führt eigentlich auch die Bürger hinters Licht. Und er hat in vielem Recht. Ich meine, man muss da natürlich schon einwenden, seinem Argument folgend wäre der Nationalrat ja auch kein echtes Parlament, denn wir wissen ja, wie Gesetze in Österreich entstehen. Das ist ja ganz, eigentlich, ich wüsste nicht, wann jemals aus einem Initiativantrag einer Mehrheit im Parlament, die nicht ohnehin der Koalitionsmehrheit entspricht, ein neues Gesetz entstanden wäre.
Es bleibt also sehr spannend. Vielen lieben Dank dir, Oliver.
Gern geschehen.
Und wie geht's jetzt weiter im und rund ums EU-Parlament? Da treffen diese Woche noch die Fraktionschefs aufeinander und die einzelnen Fraktionen beraten sich untereinander. Mitte Juli konstituiert sich dann das Parlament. Wer welcher Fraktion angehören wird, wird sich bis dahin entschieden haben. Und ob Ursula von der Leyen tatsächlich zu einer zweiten Amtszeit antritt, das könnte sich auch da schon entscheiden. Möglicherweise aber auch erst im Herbst. Spätestens da werden wir wohl wieder interessiert ins Europäische Parlament schauen. Vorerst sage ich danke fürs Zuhören. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.